selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Wand läuft. Ja, Nadine, grüß dich. Hallo.
Hallo.
Zu unserem dritten Podcast.
Ist nicht schon der vierte?
Ist der vierte?
Ja.
Also nach dem Trailer vielleicht, aber von der Folge her, nee, es ist der vierte Podcast. Ich sage jetzt auch nicht mal Schnellboot dazu, weil wir haben jetzt hier, wir sind auf Fahrt.
Ne?
Wir haben Fahrt aufgenommen.
Genau, das sind jetzt, ist schon so ein regulärer Dampfer, würde ich sagen.
Nadine, wir haben uns darauf verständigt, dass wir weiterhin bei unserem Überraschungsformat bleiben. Mhm. Und auch für heute, wir springen sofort rein. Mhm. Du hast ja letztes Mal für ausgleichende Gerechtigkeit gesorgt. Was hieße das jetzt nochmal genau, dass ich dir zuerst meine Frage stellen dürfte, oder?
Ich glaube schon, oder?
Ich fange einfach an. Nadine, also, Überraschung.
Überraschung.
Ich kann mich gut daran erinnern, ich leite es ein bisschen ein, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren auf einem Kongress in Heidelberg war, zum Thema Führung, und in diesem Kongress gab es einen Workshop mit der Mechthild Reinhardt, die ja auch unter anderem bekannt dafür ist, dass sie mit dem Gunther Schmidt zusammen die Systelius-Kliniken da gegründet hat und Geschäftsführerin mit ihm zusammen da ist. Und die hat einen Workshop gemacht, der hat 3 Stunden gedauert und ich fand es extrem beeindruckend, als sie gefragt wurde, was aus ihrer Sicht so eine ganz wesentliche Idee für Führung wäre, um so eine Klinik zu leiten. Und sie meinte, eine wichtige Aufgabe ist es unter anderem, Räume zur Verfügung zu stellen, um Muster des Gelingens in einer Organisation zu reflektieren. Das fand ich super spannend, ja. Also gerade im Hinblick auf das Thema lernende Organisation, dass also eine Organisation sich Zeit nimmt dafür, von sich selbst zu lernen. Und im hypnosystemischen Arbeiten ist ja dieser Fokus auf Muster des Gelingens auch extrem wichtig. Und deshalb dachte ich mir, also mit dieser Einleitung dachte ich mir, ich frage dich heute auch mal nach Muster des Gelingens. Jetzt bist du ja immer wieder auch als Beraterin unterwegs und hast Kunden und im Coaching, aber auch in der Organisationsentwicklung, in der Supervision. Und ich wollte dich fragen, wo bei dir in letzter Zeit ein Muster des Gelingens aufgetaucht ist, von dem du sagen würdest, jawohl, da ist meine Arbeit ganz gut gelungen. Da bin ich zufrieden mit meinem Vorgehen oder mit unserem Vorgehen. Vielleicht warst du da mit deinem Team unterwegs und du hast den Eindruck, das war eigentlich insgesamt eine ganz gute Sache. So. Ja? Und wenn du magst, kannst du dir im Moment dir Zeit nehmen zu überlegen. Aber vielleicht fällt dir auch ganz spontan was ein und du magst mir und unseren Hörerinnen etwas darüber erzählen.
Ja. Mache ich gerne. Gleichzeitig fühle ich mich auch so ein bisschen erwischt gerade. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, weil ich mir gerade so dachte, wie oft nehmen wir uns denn eigentlich Zeit und schaffen einen Raum für Muster des Gelingens oder ich persönlich auch.
Ja.
Ne? Also das ist ja so ein bisschen, oh, erwischt.
Jetzt ja.
Hat er mich erwischt. So. Gut, aber mir ist ein Muster des Gelingens gerade so ganz spontan eingefallen, von dem ich dir gerne erzähle. Und zwar geht es darum, dass ich aktuell eine neue Projektanfrage bekommen habe. Und für diesen Konzern habe ich mehrere Projekte, die dort auch schon gerade am Laufen sind. Und die Auftraggeberin hatte so die Idee, was die anderen machen, das machen wir auch, ne? Das brauchen wir auch. Und ist so nach vorne gestürmt, ne? Also hat dann halt gesagt, ja, wir kaufen das so ein und ich schicke da schon Einladungen raus und ich hätte gern Termine. Der Hintergrund ist aber, dass wir eigentlich keine ordentliche Auftragsklärung gemacht haben. Also sie wollte im Prinzip den dritten Schritt vor dem ersten, nämlich von mir neben den Terminen am besten auch schon wissen, was wir dann da inhaltlich machen und wie das genau alles läuft. Und da ist mir nochmal, also da war sofort bei mir so ein, so wie so ein inneres Warnsignal, weil ich ganz genau weiß, kein Coaching ohne Auftrag, aber auch keine Organisationsentwicklung ohne Auftrag, also ohne dass ich weiß, was ist eigentlich das Ziel, was soll sozusagen danach anders sein als vorher. Und ich bin mir ganz sicher, dass man eben nicht einfach ein Konzept von einem Organisationsbereich auf den anderen übertragen kann, ohne dass man sich nochmal den genauen Kontext und die Historie angucken kann. Und dann wurde sie ein bisschen massiver, dann hat sie nochmal geschrieben, jetzt brauchen wir die Inhalte, dann hat sie die Assistentin schreiben lassen, ne? Ich schicke doch jetzt die Einladung raus, wir brauchen jetzt ein paar Inhalte. Und dann habe ich mich so zurückgelehnt und habe so gedacht, nein, also ich kann das total anerkennen, dass sie jetzt da unter Druck steht, auch in Not ist, jetzt zu liefern, und gleichzeitig weiß ich, dass nicht nur mir, sondern ihr das auch auf die Füße fallen wird. Und deswegen bin ich hin und da habe ihr dann auch eine Mail geschrieben, habe das auch gewürdigt, habe gesagt, sieh, da ist ja viel los bei Ihnen, ne? Und da gibt es einen großen Bedarf, das höre ich auch raus. Und gleichzeitig brauche ich aber erst den Termin mit Ihnen und den entsprechenden Beteiligten, um den Auftrag so gut zu klären, dass ich Ihnen wirklich Inhalte liefern kann, und habe ihr nochmal so erläutert, wie wir arbeiten. Und ich würde sozusagen als mein Muster des Gelingens beschreiben, dass ich einfach sehr vertraut habe auf dieses mir doch wohl bekannte Prozedere, ne? Also dieses, ich muss den Auftrag klären, ich muss erstmal den Kontext eruieren, auch die Wechselwirkung im System, die Historie dieser Organisationseinheit kennen, um dann überhaupt erste Hypothesen dazu entwickeln zu können, wie können wir hilfreich sein. Und nicht standardmäßig irgendwas einfach darüber zu reichen, das war so glasklar, ne? Also dass ich auch gedacht habe, ja, wenn es jetzt zur Konfrontation kommt, dann kommt es eben dazu, aber wir machen es nicht anders, ne? Das ist unsere Bedingung, um überhaupt also garantieren zu können, dass es gut wird, ne? Ja, vielleicht so.
So,
oder?
Also das Thema, du rückst ja das große Thema Auftragsklärung damit in den Fokus, mhm. und die Bedeutung in unserer Arbeit als Berater, Beraterinnen. Und offenbar ist es dir in dieser Situation gelungen, ich versuche es mit meinen eigenen Worten nochmal wiederzugeben, dem Druck des Auftraggebers, der Auftraggeberin zu widerstehen, schnell sozusagen in die Puschen zu kommen, diesem Druck zu widerstehen und als Ausdruck auch einer qualitativ guten Arbeit die Auftragsklärung letzten Endes auch richtig einzufordern.
Ja.
Ja. Ja, und ich glaube, damit haben wir ein zentrales Motiv auch, finde ich, in unserer Arbeit. Weil meine Beobachtung geht da in eine ganz ähnliche Richtung, dass Auftraggeber ja häufig zu uns kommen und die haben die Idee, es müsste was passieren, weil sie unter Druck stehen und haben vielleicht auch ein Gefühl, in welche Richtung das gehen sollte oder könnte. Aber häufig, ich weiß nicht, ob du die Beobachtung teilst, eigentlich, wenn man es genau nimmt, noch nicht wirklich durchdacht haben und sauber für sich auch darin sind, was wollen wir durch die Zusammenarbeit mit einer externen Beratung eigentlich erreichen.
Genau. Also ich glaube auch ganz fest daran oder erlebe das auch so, dass auch eine gute, intensive Auftragsklärung auch schon die erste Intervention ist. Ne? Genau in diesem Sinne, den du gerade benannt hast, nämlich dass auch die Organisation selbst sich erstmal orientiert und reflektiert und nochmal eine Klarheit und einen Fokus gewinnt, was sie überhaupt erreichen wollen. Ja, und das sind vielleicht erstmal so ein bisschen nervige Fragen von uns, ne, weil die wollen natürlich schnell damit durch sein. Und dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass sie davon profitieren.
Ja. Ich habe vor vielleicht 3 Jahren oder so habe ich ein kleines Mantra geschenkt bekommen oder ein Kürzel. Das würde ich jetzt gerne hier mal mit reinbringen. Und zwar die Formel, eigentlich ist es eine Formel, 3 mal A ist K. Also kennst du die? Hast du die schon mal gehört?
Nein, nein.
Ganz interessant. 3 mal A ist K, die habe ich wirklich, die habe ich eine Zeit lang sogar hier auf meinem Schreibtisch liegen gehabt, wenn ich ans Telefon bin, sagen, dieses 3 mal A ist K, diese Formel, die muss zur Anwendung kommen. Die steht für, diese 3 A stehen für Anlass. Also, was ist der Anlass, dass ein Kunde, eine Kundin zum Hörer greift und bei uns anruft? Das finde ich eine ganz spannende Frage im Zusammenhang mit Auftragsklärungen. Also was ist passiert, ja, dass jemand sagt, jetzt schaffe ich es nicht mehr alleine oder jetzt brauche ich Unterstützung? Mhm. Weil die Geschichten, die dann ins Spiel kommen, häufig schon ja extrem wichtige Aufschlüsse darüber geben, was das System vielleicht braucht oder in welche Richtung die Reise gehen müsste. Mhm. Dann, also Anlass, dann was ist das Anliegen? Mhm. Ja, für das zweite A, im Grunde genommen sind wir da bei der Frage nach den Zielen und dem, was sozusagen passieren soll, wofür findet die Beratung statt, diese extrem wichtige Frage. Und interessanterweise kommt dann noch ein A ins Spiel, nämlich der Auftrag. Mhm. Also als wäre so durch die ersten beiden A's das auch noch nicht ganz klar und ich habe das für mich so interpretiert, haben wir wieder dieses Thema, wir haben ein Ziel für das Beratungssystem, also für das Heimatsystem letzten Endes, des Kunden. Was soll in dessen System sich verändern und passieren? Dass der sagt, jawohl, wir haben unser Ziel erreicht, aber wir haben auch das Beratungssystem, nämlich du in dem Fall mit deiner Kundin und wie wird das gestaltet und welche Erwartungen sind an dich als Beraterin auch da? Dass das auch ein eigener Schritt ist, ne, der in der Auftragsklärung nochmal sehr bedeutsam ist. Mhm. Und daraus wird dann der Kontrakt.
Ah, ja.
Also okay. 3 mal A ist K.
Das vergesse ich jetzt nicht mehr, das mit diesem 3 mal A ist K. Finde ich gut. Könnte schon ein erstes Takeaway sein eigentlich.
Ja,
ne?
Ich glaube auch, oder?
Ja. Und ich dachte eben so in konkrete Fragestellungen zu diesen 3 A's, ne? Also da dachte ich eben gerade so bei diesem letzten, der Auftrag, stelle ich gerne so die Frage, was können wir hier zusammen tun, ne, damit sie Anliegen oder Ziel erreichen? Ne? Also weil, wenn die zum Beispiel sagen, wir wollen einen guten Veränderungsprozess gestalten, dann ist das ja noch alles oder nichts. Ne? Und dann ist ja die Frage, was können wir als Systemiker mit dazu liefern oder auch in dieser Zusammenarbeit, um dieses Ziel auch ein Stück weit zu erreichen. Und bei dieser ersten Frage Anlass ist mir sofort, die steche immer diese Frage, warum gerade jetzt?
Ja, ganz genau.
Warum gerade
jetzt?
Ne? Ja. Das ist dann auch schon so ganz automatisch. Ne?
Ja. Was ich so interessant nochmal an diesem dritten A finde, ist dieser, dass der Blick damit automatisch auf das Beratungssystem gerichtet wird und auf die Rollenklärung. Also welche Rolle gedenkt uns der Kunde, die Kundin zu? Und darüber auch zu sprechen und das nicht für selbstverständlich zu nehmen, wenn das Ziel verhandelt ist und das Anliegen, dann wissen wir schon Bescheid. Nein, sondern nochmal darauf zu schauen, wie genau definieren wir unsere Rolle in diesem Beratungsprozess und wie denkt uns der Kunde diese Rolle zu und sind wir da beieinander oder müssen wir da noch ein bisschen in die Feinjustierung gehen?
Mhm. Absolut, ja. Auch was ist leistbar von uns, ne? Was können wir leisten? Ich erinnere, dass wir in einer der letzten Folgen ja auch mal so gesagt haben, wir kriegen manchmal so Stellvertreterpositionen, wo wir so unbewusst eingeladen werden, in die Verantwortung zu gehen und das wäre an dieser Stelle auch wichtig zu klären. Ne?
Ja.
Ja.
Mhm. Prima.
Da fällt mir aber gerade ein, weil das hat mich jetzt natürlich ein bisschen getriggert mit diesem Raum schaffen für Muster des Gelingens in den Organisationen. Was wären denn da aus deiner Sicht so konkrete Möglichkeiten? Also du kennst ja mein Team, 30 Leute. Ja, natürlich sind wir alle immer sehr beschäftigt. Ne? Wir haben so verschiedene Regelcalls, aber Ansonsten sind wir eine virtuelle Organisation. Hast du spontan Ideen, wie du das umsetzen würdest in so einer Organisation oder auch mit welchen konkreten Fragestellungen, dass wir diese Muster des Gelingens nicht aus dem Blick verlieren?
Naja, also das sind natürlich jetzt zwei verschiedene Fragen, ne? Also die eine ist, wie könnte man das machen? Also wenn man das sozusagen als wertvoll erkennt, für eine lernende Organisation diese Räume zu schaffen. Und wie könnte man dafür sorgen, dass es nicht mehr aus dem Blick gerät?
Genau, ja.
Also ich fange mal bei der ersten Frage an und stell dich doch dazu, Nadine, weil dir kommen jetzt sicherlich auch schon Ideen. Ich glaube, dass das Ritualisieren solcher Räume, also dieses, wenn ich die Erkenntnis habe, wie wichtig das sein könnte, solche Räume zur Verfügung zu stellen und sie regelmäßig zu öffnen, dass ich eine Idee davon brauche, wie könnte ich das in meine Besprechungen, in meine Sure-Fixes auf eine Weise integrieren, dass es immer da ist, dass es zum festen Bestandteil wird, auf dieser Ebene auch miteinander zu gehen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube nicht mal, dass es unbedingt so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen muss, sondern dass alleine schon 10 Minuten in jeder Besprechung und im Austausch darüber, Mensch, was haben wir denn gut hingekriegt miteinander? Mhm. Was ist uns gelungen in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal zusammengetan haben, sich das zur Verfügung zu stellen?
Mhm. Ja.
Soweit, oder?
Soweit.
Wollen wir das erstmal nehmen als erste kleine Runde?
Wunderbar, würde ich sagen.
Die 100 Gebote systemischer Beratung.
Wir könnten, Nadine, wenn du einverstanden bist, ich hatte dir das vorhin in unserer kleinen Vorbesprechung, also das war wirklich wieder eine Überraschung, diese Frage, ne? Aber wir hatten über unsere Rubriken auch gesprochen, kurz, und wir haben beide gefunden, dass es Zeit ist, eine neue Rubrik auch zu installieren. Und die Rubrik geht in die Richtung, dass wir hier jetzt immer wieder mal auch über, in Anführungszeichen, Gebote systemischen Arbeitens sprechen wollten. Also was sind aus unserer Sicht Prinzipien, könnte man es auch nennen, die wir für unabdingbar halten, wenn wir im Systemischen sozusagen arbeiten wollen. Und ich hatte dir vorgeschlagen, die Idee des Nichtwissens miteinander zu bewegen. Und würde dich gerne als erstes fragen, wenn du dieses Wort Nichtwissen hörst, mit welcher Bedeutung versiehst du dieses Wort des Nichtwissens als wichtiges systemisches Prinzip?
Also für mich ist es ja sowas wie eine Haltung, ne, mit der ich in einen Dialog, in ein Coaching, in einen Prozess gehe. Also die Haltung des Nichtwissens. Und mir ist ganz spontan unwillkürlich so ein Bild aufgetaucht, nämlich sowas wie ein offener Kelch, der leer ist, ja, den ich im Dialog anfange zu füllen und wo ich auch sozusagen Energie dafür habe, also wo Neugierde da ist, wo Interesse da ist, diesen Kelch zu füllen mit all den Informationen, Perspektiven, Sichtweisen, Realitätskonstruktionen von meinem Gegenüber. Ja, und ich habe dieses Bild von diesem Kelch, weil ich einfach denke, wenn der schon voll ist, haben wir keine Kapazität, da was aufzunehmen. Ne? Und ich finde dieses Bild eigentlich schön als Haltung des Nichtwissens, in einen Prozess einzusteigen, in einen Dialog einzusteigen, in dem ich vielleicht auch erstmal diesen Kelch leere, ne? Und ganz bewusst den frei mache, um Raum zu schaffen für die Informationen, Sichtweisen meines Gegenübers.
Ja. Wunderbares Bild, finde ich, dass du da ins Spiel bringst, dieser leere Kelch. Ja, und mich erinnert es so an meine Zeit. Ich habe mit Freunden und Kollegen haben wir eine Zeit lang in einem Denkclub geforscht, vor einigen Jahren, und sind so nach Edward de Bono vorgegangen. die Sechs-Hüte-Methode entwickelt hatte und so weiter. Was wir aber da gemacht haben, ist, wir haben uns beständig mit Rätseln beschäftigt. Ja, und dabei die Erkenntnis gesammelt, dass unser Gehirn eine wahnsinnig schnelle, musterbildende Maschine ist. Also wir hören Reize und wir haben sofort Ideen dazu und bilden uns Vorstellungen und Hypothesen, was mit dieser Situation zu tun hat. Und gleichzeitig haben wir uns total oft dabei erwischt, wie wir vollständig in die Irre gelaufen sind. Also wie unsere Hypothesen total daneben gelegen waren. Und es ist immer klarer geworden, dass unser Gehirn als Vorteil hat, schnelle Muster entwickeln zu können und gleichzeitig auch einen riesen Nachteil damit entsteht, nämlich wir sind sehr schnell von Vorurteilen geprägt, sehr schnell haben wir Vorannahmen, die aber möglicherweise überhaupt nichts mit dem Geschehen zu tun haben. Und deshalb finde ich diesen Gedanken des leeren Kelches so schön und inspirierend, weil er uns möglicherweise dabei hilft, unserer eigenen Musterhaftigkeit im Denken nicht zu schnell auf den Leim zu gehen.
Es gibt noch so ein schönes anderes Bild, nämlich so dieser Gedanke, ich komme von einem anderen Planeten und kenne nichts hier auf der Erde. Ne? Also keine Verhaltensregeln, keine Normen, die Sprache nicht, ne? Die Mimik und Körpersprache meines Gegenübers nicht. Und muss mir das alles erstmal erschließen und dem auch irgendwie auch die Bedeutung dessen erschließen. Ne? Auch das ist auch mal in diese innere Haltung zu gehen. Ne? Ich bin wie ein Mensch aus einem anderen Planeten.
So. Ja, und spannend an diesem Bild ist doch, wenn wir uns vorstellen, wir wären fremd auf einem Planeten. Mit welcher Haltung würden wir denn den Menschen da begegnen oder den Wesen? Mhm. Ich würde vermuten, dass eine gute Haltung wäre, demütig zu sein und bescheiden, weil es nicht unser Planet, sondern es ist der Planet von anderen. Wir sind zu Gast, wir sind fremd und wir können im besten Fall ja Fragen stellen und ein bisschen was rausfinden auch, ne? von dem, wie ist die Kultur da und die Gedanken und die Haltung.
Genau, ja.
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 Nicht wissen. Und ich glaube tatsächlich, also wenn ich diese Haltung auf, wir sind ja hier bemüht, auch immer wieder auch methodische Ideen unseren Hörerinnen mitzugeben, dann würde ich sagen, dass eine der zentralsten, grundlegendsten systemischen Methoden ist, aus diesem Nichtwissen heraus die Idee, wir müssen nichts wissen, aber wir können gute Fragen stellen.
Absolut, ja. Und zwar auch vertiefende Fragen, ne? Ich denke gerade so daran, dass jemand vielleicht ein Wort oder eine Bedeutung äußert. Also was könnte das zum Beispiel sein? Jemand sagt, fühlt sich in einer Situation eingeengt. Ja. Und jetzt müssten wir ja herausfinden, ist dieses eingeengt fühlen für denjenigen nicht gut? Ist es gut? Fühlt sich's angenehm? Ne? Also wenn ich in einer Umarmung eingeengt bin, ja, ist es ja vielleicht auch ganz schön. Ja. Also auch da schon nochmal nachzufragen, was bedeutet das für dich, ne, sich eingeengt zu fühlen? Wie genau kann ich mir das vorstellen? Ja, und dann kommen vielleicht weitere Bilder, ne? Und also tatsächlich auch nicht auf der ersten Stufe stehen zu bleiben, sondern immer und immer wieder weiterfragen.
Ja, in die Tiefe reinzufragen, in welchen Situationen taucht das Eingeengtsein auf? Ja? Werden die Bilder nochmal klar. Ja. Mhm. Die Menschen, die beteiligt sind, die Situation, die Rahmenbedingungen. Im NLP würde man dazu sagen, dass wir von der Oberflächenstruktur der Sprache in die Tiefenstruktur hineinfragen mit unseren Fragen und dass plötzlich Bezüge deutlich werden, die vorher überhaupt nicht klar waren.
Mhm. Ja.
Schön. Also, eines unserer ersten Gebote, wir würden unseren Hörerinnen und uns selbst immer wieder die Haltung des Nichtwissens ans Herz legen.
Auf jeden Fall.
Gut.
Gut. Kannst du noch?
Ich kann
Hast
noch.
Du noch?
Ja,
Hast du noch
ich war schon ganz gespannt auf deine Frage.
Okay.
Grundlagen der systemischen und hypnosystemischen Beratung.
Ist eigentlich interessant, weil es so ein bisschen anknüpft auch an deine erste Frage und geht aber vielleicht auch in eine ganz praktische Richtung. Und zwar aus einer Erfahrung, die ich heute wieder gemacht habe, ging es darum, dass eine Kollegin sagte, Nadine, wie würdest du eigentlich Pacing erklären? Hintergrund war, dass ich Führungskräften so diese Idee gegeben habe, dass wenn Mitarbeitende vielleicht gerade in irgendeiner negativen Emotion festhängen, war deren Idee zu sagen, naja, dann muss man die fokussieren auf was Gutes, ja. Was ja eine sehr schöne Strategie ist. Und ich hatte sie aber dafür sensibilisiert zu sagen, manchmal ist es nicht so einfach aus dieser Emotion, ne? Ich hänge noch in dem Negativen oder ich bin vielleicht gerade noch total für mich ohnmächtig oder gekränkt oder wütend oder was auch immer. Und ich kann ja noch gar nicht vielleicht sofort auf das Positive gucken. Und mein Impuls an die Gruppe war zu sagen, im Sinne des Pacings, ne, und da würde ich sehr gerne gleich von dir auch so deine Definition dazu hören, wäre es hilfreicher, erstmal ernst zu nehmen, was ist, also anzuerkennen, welche Emotionen der Mitarbeitende zeigt, bevor wir sofort, ne, also erstmal Schritt halten, bevor wir sofort in die positive Perspektive wechseln. Und daher die Frage an dich, wie würdest du jemanden, der jetzt noch nie von Pacing gehört hat, zum einen, wie würdest du das beschreiben wollen oder erklären wollen? Und das zweite wäre, welche Relevanz hat Pacing für dich gerade im zu Beginn eines Coachings oder auch in einer Kundenbeziehung für den Prozess?
Naja, wenn ich auf deine erste Frage gleich zu sprechen komme, ich fand dein Bild vorhin von den verschiedenen Planeten extrem gut. Anhand dieses Bildes kann man, finde ich, auch die Bedeutung von Pacing erläutern. Wenn ich in eine völlig fremde Landschaft komme und davon ausgehen muss, dass ich noch gar nicht genau weiß, in was für einer Landschaft bin ich, in was für einer Kultur bin ich, in was für einer Umgebung bin ich, welche Sprache wird da gesprochen, welche Werte sind da vorhanden, dann brauche ich, systemisch gesprochen, brauche ich die Fähigkeit, an diese fremde Landschaft oder an diese fremde Welt anzukoppeln. Also systemisch sagen wir ja dazu, wie kann ich Anschlussfähigkeit herstellen? Und Anschlussfähigkeit stelle ich sicherlich nicht dadurch her, dass ich jemanden, den ich gerade kennenlerne, sofort davon überzeugen will, wie meine Sicht der Realität ist und was für ihn gut ist. Mhm. Ja, dann kann man sich, finde ich, auch sehr lebhaft vorstellen. Ne? Man lernt gerade jemanden kennen und der will einem gleich erzählen, wie es geht. Ich finde das komisch.
Ja.
Wenn ich Vertrauen zu jemandem entwickeln soll, dann brauche ich doch das Gefühl, dass diese Person, mein Gegenüber, mir erstmal Interesse entgegenbringt. Mhm. Für meine Welt und für das, wie ich die Dinge betrachte. Und so würde ich Pacing erklären, dass ich mich dafür interessiere, wie ist die Welt des anderen und versuche erstmal demütig, bescheiden, was darüber rauszufinden, bevor ich ihm oder ihr meine Sichtweisen auf die Welt zur Verfügung stelle. Mhm. Und das, finde ich, geht auch schon in die Richtung des zweiten Teils deiner Frage, nämlich, welche Bedeutung hat das Pacing in einem beraterischen Prozess? Ich könnte das in Form von einer kleinen Geschichte erzählen, die mir eine Kollegin erst am Wochenende erzählt hat, nämlich von einer Führungskraft, die neu in eine Organisation gekommen ist und natürlich relativ schnell sieht, was in dieser Organisation im Argen liegt. Ja? Also man kommt von außen und man sieht die blinden Flecken der Organisation, des Systems und dann den großen Fehler gemacht hat, aus meiner Sicht zumindest, den Leuten in der Organisation relativ schnell das zurückzumelden und zu sagen, so, wir machen es jetzt aber in Zukunft anders. Mhm. Und was ist passiert? Die Leute haben sich nicht gewertschätzt gefühlt, hatten nicht das Gefühl, dass diese neue Führungskraft versucht hat, ihre Welt erstmal zu verstehen und was die alles geleistet haben in den vergangenen Jahren, um dahin zu kommen, wo sie hingekommen sind. Und er hat, also diese Führungskraft hat extrem viel Widerstand produziert im System. Weil er aus meiner Sicht, eine Beschreibung könnte sein, weil er dieses Grundprinzip des Pacings missachtet hat und keine Anschlussfähigkeit an das System herstellen konnte. Und wenn das erstmal passiert ist, dann würde ich vermuten, ist es äußerst schwer, wieder diesen Schritt zurückgehen zu können und diese Wertschätzung dem Bestehenden überhaupt nochmal entgegenbringen zu können.
Ja, ganz schön. Für mich genau hat es auch eine ganz wesentliche Relevanz für diesen Beziehungsaufbau. Ne? Also ich glaube, ohne Beziehung geht auch keine Veränderung. Ne? Und es muss erstmal eine tragfähige Beziehung da sein, um dann auch gut miteinander arbeiten zu können, sei es als Führungskraft mit den jeweiligen Teams, sei es aber auch im Coaching-Prozess zum Beispiel, ne, mit dem zwischen Coach und Klienten. Ne? Und ne, wie würden wir das denn versprachlichen? Ne? Du hattest jetzt gesagt, wir fragen nach der Realität oder wie es gerade für den anderen ist. Lass es uns mal ein bisschen konkreter machen, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir, also Pacing ist ja so ein Überbegriff, ne, erstmal ein Konstrukt, wie genau bildet sich das dann in Sprache ab? Ich denke zum Beispiel auch an Paraphrasierungen und sowas, ne? Was könnten so konkrete Formulierungen sein? Fällt dir da was ein?
Ja, interessant. Ich komme gern gleich auf deine Frage zurück und gleichzeitig merke ich, dass ich sogar noch davor ansetzen würde in Bezug auf das, was ein gutes Pacing ausmacht. Und es ist, wenn wir über Kommunikation nachdenken, denken wir natürlich über Sprache nach und Muster in der Sprache. Und je mehr ich mich mit dem Thema Kommunikation beschäftige, desto stärker habe ich das Gefühl, dass es eine wichtige Komponente gibt, die mit was ganz anderem zu tun hat, nämlich unserer Fähigkeit zuzuhören. Und da bin ich wieder bei deinem Bild von dem Kelch. Wenn ich zu schnell damit beschäftigt bin, welche Fragen könnte ich stellen oder wie könnte ich jetzt damit umgehen, dann bin ich schon wieder in meinem Kopf und bin schon wieder bei meiner eigenen Musterhaftigkeit. Ich glaube aber, also das ist eine Erfahrung von mir, was Menschen extrem, glaube ich, auch vermissen, weil sie es so selten erfahren, auch in ihren privaten Kontexten, ist, dass ihnen wirklich jemand zuhört.
Ja, ganz schön, ja.
Und wenn das gelingt, dass wir uns einfach als leerer Kelch, ja, wir erstmal nur Raum jemandem geben und Interesse an jemanden haben, versuchen zu verstehen, was jemand sagt, mitzufühlen. Ich glaube, das ist das erste große Geschenk, was wir in der Beratung jemanden machen können. Und es ist nicht leicht, weil unser Kopf sofort anspringt, sofort Hypothesen bildet und was schaffen will vielleicht und vielleicht das Gefühl hat, klug sein zu müssen, eine kluge Frage stellen zu müssen. Aber ich glaube, als allererstes und vielleicht als wichtigste Fähigkeit ist es, jemandem gut zuhören zu können.
Ja, vielleicht auch manchmal nach so einer Phase des Zuhörens, würde ich gerne ergänzen, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, ist zu versprachlichen, was wir beobachten. Also zum Beispiel, ne, bei mir kommt gerade an, es macht Ihnen unglaublich viel aus, die Situation XY oder so. Ne? Also dieses, was habe ich verstanden, auch dem anderen sozusagen nochmal zu formulieren, in der Bestätigung dessen, ich habe hingehört, ich nehme es ernst, ne? Und ich löse es nicht sofort, sondern ich gebe es einfach nochmal an dieser Stelle wieder. Ne? Also so. Ja.
Ich würde es tatsächlich, ich finde es ein spannendes und wichtiges Thema, das Thema Pacing. Ich würde es im Sinne dessen, wie wichtig mir dieses Thema mit dem Zuhören ist, ich würde es sogar mal von meiner Seite aus dabei belassen wollen. Und ich finde, du hast eine schöne Ergänzung dazu gestellt. Das Spiegeln dann auch, ne, dieses Zusammenfassen, ganz wichtig, ne, dass Menschen sich auch verstanden fühlen. Aha, ja, mein Gegenüber kann sogar zusammenfassen, was es gehört hat. Und eben davor dieses, ja, der leere Kelch zu sein. Und dann sind wir sofort bei finde ich, nochmal einem ganz interessanten Konzept, nämlich wie der Otto Scharmer das so wunderbar formuliert hat und andere inzwischen auch, Martin Buber, was ist zwischen uns? Ja? Was wir hier ja auch versuchen zu erkunden, nämlich wenn Menschen sich wirklich zuhören können, entsteht offenbar bei beiden, also sowohl bei demjenigen, der erzählt, als auch bei denjenigen, die zuhört, entstehen Dinge im Geist, in der Wahrnehmung, in diesem Resonanzraum, die vorher noch nicht denkbar waren. Also ich glaube wirklich, dass Zuhören eine enorme Kraft in der Beratung ist, die auch sehr stark unterschätzt wird.
Ja, das glaube ich auch, ja. Zuhören und ich würde den noch ergänzend daneben stellen, wirklich präsent sein, also mit meiner kompletten Aufmerksamkeit auch da sein.
In eigener Sache.
Nadine, wir hatten uns vorgenommen, ach ja, wir erlauben uns, glaube ich, mal einen kleinen Werbeblock jetzt an der Stelle, ja?
Ja.
Und da kannst du, glaube ich, noch ein paar stichhaltigere Dinge sagen, weil du auch mit der Organisation im Hintergrund stärker beschäftigt bist als ich. Wir bieten eine Coaching-Weiterbildung an, wo wir die Dinge, über die wir hier reden, vermitteln wollen an Menschen, die Coaching lernen wollen, die da vielleicht am Anfang stehen, eine systemische Coaching-Weiterbildung. Und wo können unsere Hörerinnen und Hörer da noch mehr drüber erfahren?
Genau. Sie können mehr darüber erfahren, indem Sie, glaube ich, einmal unsere Shownotes lesen. Da haben wir eine Verlinkung drin. Und tatsächlich auf der Website meiner Organisation auf der Seite Qualifizierung auch nochmal genau nachlesen, was wir da tun in diesen 8 Wochenendblöcken in Präsenz auch, wo wir teilweise miteinander, teilweise immer einer von uns beiden diese Veranstaltung dann auch leitet.
Ja. Und deine Organisation, um das hier nicht unerwähnt zu lassen, heißt?
Die heißt SISPO Excellence.
Ganz genau. Und wenn man das googelt, kann man das ganz schnell finden oder eben auch in unseren Shownotes.
Genau. Ja.
Takeaways.
Last but not least wollten wir Takeaways formulieren aus der heutigen Sendung für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist eine Rubrik, die wir, glaube ich, durchaus jetzt in Zukunft sehr regelmäßig hier platzieren wollen.
Ja.
Und wir können uns da vielleicht die Bälle ein bisschen zuspielen, Nadine. Was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht ein wichtiges Takeaway aus dem heutigen Gespräch?
Räume schaffen für Muster des Gelingens nehme ich auf jeden Fall als ein Takeaway und würde das sehr ans Herz legen, nehme ich mir auch selber mit.
Ja,
ja. Und ich bin total begeistert auch von 3x A ist K.
Ist K. Anliegen? Nein, Anlass. Anliegen für die Ziele. Auftrag, das Beratungssystem gestalten, was ist unsere Rolle? Und wenn diese 3 Fragen beantwortet sind, dann kann man relativ schnell vielleicht oder gut einen Kontrakt miteinander schließen. Also der Vertrag eigentlich.
Ja.
Ja. Pacing. Diese Bedeutung des Pacings und als allererstes die Haltung des Zuhörens, des Kelchs, des leeren Kelchs zu sein, um dazu schnell in eigenen Mustern schon unterwegs zu sein. Ne?
Mhm.
Hast du noch was?
Ich finde auch diese nicht wissende Haltung schön, also dass wir die auch an dieser Stelle nochmal ganz kurz benennen, weil sie, glaube ich, auch so eine ganz, ganz wichtige Grundhaltung ist.
Und daraus abgeleitet, wenn wir wieder auf der methodischen Ebene sind, ist ein wichtiges Werkzeug, wenn das wichtigste Werkzeug einer systemischen Beratung die Fähigkeit, gute Fragen stellen zu können, um Unterschiede zu bilden, um in die Tiefe zu fragen, um sozusagen auch Generalisierungen, also Oberflächenstrukturen in der Sprache zu hinterfragen, uns nicht mit einer Antwort abspeisen lassen und vielleicht auch davon auszugehen, dass nicht jedes Mal, wenn wir eine Frage stellen, das wäre wieder ein methodischer Hinweis aus meiner Sicht, dass wir sofort eine Antwort darauf bekommen.
Mhm. Genau.
Also durchaus beharrlich, auch Fragen mehrmals zu stellen, ist so eine wichtige Erfahrung aus den letzten Jahren für mich geworden.
Ja, sehr schön. Und wir haben ja auch, und das da wäre ich sehr, sehr gespannt darauf, die Idee, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch eigene Fragen uns mal zusenden können. Und vielleicht kannst du noch mal die E-Mail-Adresse nennen, an die Fragen gesendet werden können.
Super, ja. Danke, dass du mich erinnerst, Nadine. Ich schreibe die natürlich auch nochmal in die Shownotes rein. Die E-Mail-Adresse speziell dafür eingerichtet ist podcast@selten-so-gedacht.de. Nämlich genauso, wie unser Podcast heißt. Selten so gedacht.
Ja.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns riesig freuen, wenn wir dich wieder ein wenig neugierig machen konnten und du auch in Zukunft einschaltest, wenn es wieder heißt
Selten so gedacht.
Last but not least.
Ich suche nicht. Ich finde. Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen und das Finden wollen von bereits Bekanntem. Finden, das ist das völlig Neue. Alle Wege sind offen. Und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die im Ungewissen sich geborgen fühlen, die in der Ungewissheit der Führerlosigkeit geführt werden, die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht selbst das Ziel bestimmen. Pablo Picasso.